Ja, schön, dass wir wieder zu Tischreden hier zusammengekommen sind. Wir sitzen am Tisch.
Ja.
Und der Tisch ist gedeckt mit Büchern heute. Normalerweise, wenn wir am Tisch sitzen, decken wir ja auch ganz gerne was zu essen. Was ich gestern Abend mit den Freunden, wo ich übernachten durfte, mich revanchieren wollte, dann sind wir durch Darmstadt hier durchgegangen, haben nach einem Restaurant gesucht, haben ein Abendmahl zu uns genommen. Mhm. Und das ist auch das Thema. Da sind wir eigentlich mitten schon drin. War das jetzt eine heilige Veranstaltung, weil wir unsere Freundschaft gepflegt hatten, weil wir gute Gemeinschaft hatten? Wahrscheinlich noch nicht. Aber es ist tief verankert in unserer Kultur und auch in der biblischen Kultur, dass man gemeinsam isst. Mhm. Und diese Gemeinschaft am Tisch pflegt. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist ja auch das Symbol, warum wir hier den Tisch gewählt haben als eine Form der Gemeinschaft, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Nun ist natürlich das Abendmahl in der Geschichte, der christlichen Geschichte, sehr beladen mit viel Bedeutung, mit viel Theologie, auch mit viel Streit und Auseinandersetzung. Und das, obwohl die Texte im Neuen Testament eigentlich überschaubar sind in ihrer Anzahl, die sich darauf beziehen und auch mit einer gewissen Deutlichkeit daherkommen. Nicht immer ganz so deutlich, dass es eindeutig wäre. Und ich möchte mal hier starten und uns auf das Thema Abendmahl bringen. Ein anderer Ausdruck dafür ist, je nachdem aus welchem Hintergrund man kommt, ist Messe, Eucharistie,
Herrenmahl,
die heilige Szene im französischen
Lassenzen. Abendmahl ist eigentlich zunächst mal ein eigenartiger Name, man fragt sich wie so Abendmahl, aber das hat offensichtlich mit dem Zeitpunkt zu tun, wo Jesus es mit seinen Jüngern gefeiert hat.
Genau. Das heißt zumindest nicht Abendbrot.
Ja, genau. Das haben wir schon geklärt. Ja. Aber wir gehen mal nicht in die ersten Texte in den Evangelien, sondern schon ein wenig in die Wirkungsgeschichte, denn im ersten Korintherbrief sehen wir ja schon, dass es offensichtlich verankert ist in der Gemeindepraxis und auch da schon problematisiert wird. Also auch da kommt es schon zu Problemen, wir werden das ja lesen können. Zweimal in diesem ersten Korintherbrief im Kapitel 10 und im Kapitel 11 erwähnt Paulus das. Im Kapitel 11 ist das, wo er sogar auch ein bisschen darüber theologisiert. Und vielleicht lesen wir das mal hier zusammen im Kapitel 11. Es macht Sinn, in Vers 17 anzufangen, weil da so ein bisschen die Gemeindesituation, der Hintergrund geschildert wird. Paulus schreibt den Korinthern hier. Und er sagt ab Vers 17, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Da merkt man schon so ein bisschen, der Zeigefinger geht mahnend hoch. Ne? Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbart werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und, als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und gut ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Was uns interessieren würde, was er dann so angeordnet hat. So wie wirkt das jetzt? Erstmal ist ja ganz viel, hier ist ja auch ein langer Abschnitt gewesen. Wie wirkt das auf euch? Was war hier los?
Also ich habe den Eindruck, dass es Paulus sehr wichtig ist, deutlich zu machen, dass dieses Mahl des Herrn eine Gelegenheit ist, um die Gemeinde zusammenzubringen. Und die Korinther haben das nicht genutzt, sondern haben eigentlich Spaltung unter sich zugelassen, weil sie es nicht so zu sich genommen haben, wie es eigentlich gedacht war. Und ich meine, wenn ich Kapitel 10, du hast da Kapitel 10 erwähnt, da heißt es ja auch hier in Vers 16, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Also ich habe den Eindruck, das ist so seine Botschaft hier. Das Herrenmahl dient dazu, dass ihr Gemeinschaft untereinander habt im Brotbrechen und im Kelch.
Wenn jetzt bei dem Gedanken zu bleiben, die Unterschiede, die herrschen, also arm, reich oder die viel haben oder die nicht so viel haben, die werden mit dem Verständnis, was Sie wohl dann zu der Situation hatten, ja so richtig deutlich. Denn also für mich erweckt es den Eindruck, die kommen hin und essen, also richtiges Essen, also so ein Abendmahl, was du gestern hattest mit deinen Freunden. Man ist hungrig und man kommt und isst und manche hatten wohl sehr viel, andere wenig. Und das war dann ihr Verständnis vom Mahl, das sie erinnern soll an das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Und da sagt Paulus, nee, das ist nicht, wenn jemand hungert, der esse daheim. Also das Abendmahl, das Ziel des Abendmahls ist nicht, unseren Hunger zu stillen, unseren leiblichen Hunger zu stillen. Das soll doch bitte jeder daheim machen. Wenn wir zusammenkommen, dann geht es um etwas anderes, als um Essen, damit wir leben können.
Naja, aber wenn das Ziel das nicht ist, aber es ist ja auch nicht verboten, weil es wurde ja offensichtlich oft so gehandhabt, dass man zusammen isst und dass man Mahlgemeinschaft hat, durchaus nach der Arbeit, dann das sich auch sättigt, aber so legt dann der weitere Verlauf nahe, ist auch immer noch sozusagen einen kultischen oder ein Anteil, ein Gedächtnisanteil gab, wo man sagte, das ist jetzt ein Herrenmahl, hier kommen wir zusammen, nicht einfach nur um zu essen, sondern auch um in dieser Gemeinschaft der Heilstaten zu gedenken. Also ist es ja nicht, also ich finde nicht, dass es verboten ist.
Gemeinsam zu essen.
Gemeinsam zu essen und das dann zu münden zu lassen in ein Abendmahl, ist ja eigentlich das, was auch eigentlich ursprünglich
passiert ist.
Aber offensichtlich sagt der Paulus ja, dieses Abendmahl soll einen Sondercharakter haben und essen in den Häusern bitte. Ja, esst euch vorher satt und dann macht ihr das hier.
So. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Tischgemeinschaft wie im Restaurant oder zu Hause, sondern es ist eine besondere Gemeinschaft unter der, wie soll ich sagen, in dem Bewusstsein der Erlösung durch Jesus, die uns ja eigentlich zusammenschweißt als Christen.
Was hier allerdings fehlt, ist der Bezug zum Gottesdienst an sich. Also es wird noch keine Abendmahlsfeier beschrieben, wie wir sie kennen aus dem Gottesdienst, wo der liturgische Rahmen vorgegeben ist, wo eben ganz kleine Stückchen Brot oder Schluck Wein oder Trauben.
Also die Reduktion auf das rein Symbolische.
Genau, das ist hier anscheinend nicht der Fall.
Aber was ist das Problem eigentlich? Wovor mahnt er? Was ist das Problem in Korinth?
Schon die Parteiungen. Also das treibt sie eher auseinander, als dass es sie zusammenbringt.
Also das ist schon das Thema Gemeinschaft, wie du gesagt hast. Ich habe auch das Gefühl, dass das hier zugrunde liegt, weil manchmal wird dieser Text ja missbraucht. Vor allen Dingen in diesem Vers, wo vom
27,
würdig sein
und, würdig,
und unwürdig sein, genau. dass ich glaube, dass es nicht darum geht, wie es dann in der Kirchengeschichte ja sehr stark Ausgeprägung gefunden hat. Ich erinnere nur an Calvins Genf oder an die Reformierten in Frankreich, wo man vor dem Abendmahl zum Diakon gab und wenn man sich gut geführt hat, man ging zu seinem Diakon und dann hat man so eine Münze gekriegt. Ich habe noch im Museum diese Abendmahlsmünzen gesehen. Und dann hat man, also der Diakon hat gesagt, klasse Führung jetzt hier in den letzten Wochen, kriegst eine Abendmahlsmünze, die war wirklich geprägt. Und die musste man vorlegen für die Teilnahme da, also um die Würdigkeit unter Beweis zu stellen. Also so, das waren so die Ausprägungen in der Kirchengeschichte. Aber ich glaube, Paulus will sagen, es wird unwürdig, wenn wir das zu dem Gegenteil von dem werden lassen, was es ist. Nämlich Korinth ist nun eine Weltstadt, die sehr in einem heidnischen Kontext verankert ist, auch die Gemeinde. Die Leute kommen ja alle mit ganz, und wir merken ja, das muss man ja sagen, die besaufen sich, sagt er ja hier im Vers 21, glaube ich.
Der eine ist betrunken, ja, okay.
Ja, da, und da war das wahrscheinlich schon angelehnt an das, was damals eben für Zusammenkünfte möglich gemacht wurde im damaligen Römischen Reich, nämlich das sogenannte Symposion, so als Vereinsveranstaltung. Man kam zusammen, es war ein ritualisierter Ablauf, der aber dann auch im Besäufnis endete. Und das scheint hier, dass einige da gesagt haben, das kennen wir doch, ne? So machen wir das.
Wir machen das, was wir kennen, so genau. Aus unserer Kultur.
Ja, ja. Und da muss Herr Paulus dann nochmal korrigierend eingreifen und sagen, ich würde das gerne im dritten Teil dieses Symposiums, wo dann eigentlich bei allen anderen hoch die Tassen ist, gerne einmünden lassen in das, was es zusammenbringt.
Genau. Er sagt ja Vers 24 oder Vers 23 führt er sie nochmal in den Ursprung dieses Mahles hinein. Und er sagt Jesus, Vers 23, zweiter Teil, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte und es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Also es geht schon um sich erinnern. Aber um an was sich erinnern? Eben an das, was passiert ist, nämlich an Jesu Kreuzestod und alles, was damit zusammenhängt. Also es ist keine Vereinsveranstaltung, wo am Ende alle gesellig unterm Tisch liegen.
Ja.
Natürlich, die Sache mit dem würdig und unwürdig hängt sich ja ein bisschen an dem Vers 29 auf. Was bedeutet es tatsächlich, wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet? Der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Zunächst mal ist klar, wie wir gerade gezeigt haben, das hat mit dem Kontext zu tun. Ja, in Korinth haben die halt sich unmöglich verhalten und deshalb haben sie den Leib des Herrn missachtet. Aber das ist natürlich dann auch wieder übertragen worden. Ja? Ich missachte den Leib des Herrn, wenn ich mit jemandem im Clinch bin, wenn ich mich nicht versöhnt habe. Weil das ist ja ein Fest der Versöhnung, also muss ich mich vorher versöhnt haben. Und man könnte natürlich auch hier an Matthäus 5 denken, große Bergpredigt Jesu, wo er sagt, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dir kommt in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe.
Ja.
Das waren jetzt Vers 23 und 24 in Kapitel 5. Das heißt also, dieser Gedanke ist ja schon gut. Ich nutze dieses Mahl, um auf den Bruder zuzugehen, also wirklich um Gemeinschaft zu haben.
Also dieses Grundanliegen, das scheint mir doch das zu sein, was im Alten Testament ja auch in der Opferkritik der Propheten dann zum Ausdruck kommt, nämlich, dass eine rituelle, formale Handlung den Inhalt von Religion ersetzt. Ja? Ich opfere was oder ich mache was an Zeremonie, Abendmahl, was anderes, ne? Und tu so, als ob alles in bester Ordnung ist, religiös, aber ich weiß, es stimmt eben in meinem Leben nicht. Und diese Diskrepanz, die haben ja die Propheten im Alten Testament schon kritisiert, und die kritisiert Jesus ja auch und sagt, also es kann nicht sein, dass ihr äußerlich die religiösen Formalien und Rituale vollzieht, aber genau wisst, dass das Leben dem nicht entspricht. Ne? Und das dann überdeckt und eine Diskrepanz einfach stehen lässt. Ne? Und da, denke ich, sagt Paulus auch, Das kann nicht sein. Also ihr müsst das kongruent halten. Ne?
Ja. Naja, ich glaube, so erkläre ich mir auch den schwierigen Vers 30, weil das ist ja fast so wie der Unheilsprophet sagt, deswegen sind unter euch viele krank und manche sogar gestorben.
Das stimmt,
ne?
Ja. Mhm.
Aber wenn ich das in diesen Kontext reinsetze, dann ist gar da keine Magie im Hintergrund oder ein Fluch, der am Wirken ist, sondern wenn die Gemeinschaft nicht funktioniert, dann funktioniert die Diakonie auch nicht, dann wird sich auch nicht um die Kranken gekümmert, dann achtet man nicht aufeinander und dann stirbt einer weg und man merkt es auch noch nicht mal. Alles Gemeindeprobleme, die wir ja auch kennen. Also so würde ich mir das erklären, weil das wirklich das Versagen der Gemeinschaft ist, das führt zu realen Benachteiligung, Vernachlässigung.
Also nicht im Sinne einer Kausalität, führt jetzt dazu, dass die Leute krank und schwach werden, sondern ihr habt die bei euch, weil sich keiner drum kümmert, so nach dem Motto. Ne?
Sonst naja, weil vielleicht schon, genau, die Reichen kommen wahrscheinlich zuerst in Korinth. Ich stelle mir so vor, dass das ja eine Hausgemeinde war und die hat stattgefunden bei Leuten, die viel Platz hatten. Die waren wahrscheinlich die Wohlhabenderen. Und dann kommen die Hafenarbeiter und Arbeiterinnen, später, die mussten länger mal lochen in dieser geschichteten Gesellschaft. Die anderen haben die vorher schon mal die guten Sachen gegessen, die sie angebracht haben. Dann kommen die und sagen, was ist noch übrig geblieben und so. Und dann wird so ein bisschen, ne, von den, einer liegt schon unterm Tisch. Und das wird Paulus wohl berichtet. Dann sagt er, Freunde, was habe ich denn hier gegründet? Ne? Wir wollen alle zusammenkommen und wollen das zu etwas Besonderem machen. Mhm. Und dieses Besondere ist, dass wir dran denken, welche Gemeinschaft Christus eigentlich gestiftet hat.
Genau.
Und wenn wir das jetzt nicht nachmachen.
Und dass es wirklich eine Gelegenheit ist, wieder Gemeinschaft zu zelebrieren. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Praxis in manchen Kirchengemeinden sehe, macht mich das sehr traurig, dass Leute eben das so verstehen, ich darf erst zum Abendmahl gehen, wenn ich alles in Ordnung gebracht habe.
Ja, wenn ich gut genug bin.
Und dann gehe ich nicht hin. Also ich habe einen Streit schon seit 20 Jahren mit irgendjemand, den ich nicht lösen kann, also gehe ich seit 20 Jahren nicht zum Abendmahl. Das kann es ja nicht sein.
Ja, aber
das ist ja die Gelegenheit, ich kann da hingehen und kann mich dort versöhnen.
Ja, aber auch im Vollzug selber. Weil ich ja festgestellt habe, die Heiligkeit, die nun verbunden wurde mit den Elementen, mit der Durchführung, ob das jetzt in welcher christlichen Tradition das auch ist, ne, das hat ja unterschiedliche Gewichtungen. So wie ich es in meiner Gemeinde lebe, ist am liebsten, definieren wir das so, dass ich da reinkomme, stille, ja, schöne Atmosphäre, würdig, ne, und ehrfürchtig. Und dann kriege ich meine Elemente. Bei uns ist das so, dass sie gebracht werden. Also ich muss mich noch nicht mal vom Platz wegbewegen. Und dann in aller Stille versuche ich dich. Und das ist auch ein sehr meditatives Geschehen. Mhm. Ich genieße das ja auch. Und gleichzeitig erwische ich mich immer dabei, dass ich da so stehe, möchte jetzt meiner Erlösung gedenken, aber nicht nach links und nach rechts gucke. Ja. Und ich habe als Pastor immer wieder versucht, auch Abendmahlsform mal einzuführen, wo wir uns nach links und rechts wenden, wo wir das Brot mal selber weitergeben und uns was Gutes sagen, dass diese Gemeinschaft so ein bisschen in Richtung Tischgemeinschaft geht. Und habe festgestellt, wie schwer das ist, das von diesem Individualistischen wegzubringen, wo jemand sagt, nein, ich stehe hier vor meinem Kreuz und begegne jetzt meinem Erlöser. Und möchte nicht gestört werden durch die anderen. Also so empfinde ich das manchmal.
Aber vielleicht wäre es ja dann nochmal dann doch spannend, so in die Szene hineinzugehen, über die wir reden. Also sagen wir mal Korinth, paar Jahrzehnte später. Mhm. Jetzt hier Lukas. Man kann es ja mit dem Lukas-Evangelium machen. Es wird in allen drei Evangelien darüber berichtet. Matthäus, Markus, Lukas. Lukas 22, Abvers 7. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Das findet also am Pessach, am Passa statt, diese Zusammenkunft. Jesus sendet Petrus und Johannes, geht hin und bereitet uns das Passamahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnet, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses gehen. Sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Also, hier passiert ja auch etwas, du hast es ja am Anfang so interessant gesagt, ich bin gestern mit meinen Freunden, bei denen ich übernachtet habe, zum Essen gegangen. Ist jetzt da was Heiliges passiert? Ein heiliges Abendmahl oder war es eigentlich nur ein Abendmahl? Oder hast du da jetzt etwas gestiftet, was in 2000 Jahren die Leute sagen werden, Dennis und seine Freunde?
Also bezahlt.
Du hast bezahlt. Also da ist es ja noch nicht das Abendmahl, das christliche Abendmahl, sondern zu dem Zeitpunkt ist es ja das jüdische Passamahl, das einmal im Jahr stattgefunden hat und einen Rückbezug nimmt auf den Auszug aus Ägypten. Als das Volk in der letzten Nacht, bevor sie aus Ägypten ausziehen, die letzte Plage, die dann in Ägypten, Ägypten trifft, kommen die Familien zusammen und essen das Passamahl, ein Lamm, das geschlachtet wird, entweder als eine Familie zusammen, wenn sich das ausgeht, oder mehrere Familien kommen zusammen und essen. Gegürtet, vorbereitet, um am nächsten Tag oder in der Nacht dann loszuziehen.
Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin das Passamahl. Ich feiere mit euch das und ich bin's. Das ist mein Blut.
Ja, und jetzt passiert ja was. Also was ist es? Ein Übergang, ein Transfer? Löst Jesus das Passamahl auf, ab dem Zeitpunkt, dann, wo er dann am nächsten Tag dann gekreuzigt wird? Was ist es? Also eine Überführung in etwas Neuem? Die Jünger kommen ja zusammen und denken, sie essen Passamahl. Und dann passiert etwas. Kelch, Brot werden hervorgehoben. Das macht jetzt in der Zukunft.
Aber wenn wir das jetzt nebeneinander halten, und das haben wir ja jetzt wunderbar. Wir haben 1. Korinther, also eine gelebte Praxis ein paar Jahrzehnte später. Und wir haben die Einsetzung hier, der lukanische Bericht, wo ein Passa-Hintergrund ist, der in 1. Korinther 11 jetzt so deutlich nicht mehr zu erkennen ist. Aber da sagen die Historiker, ja, von dem, was da geschildert wird, auch problematisiert wird, ist das griechische Symposion als ein bekanntes Gemeinschaftsmahl, das durchaus auch heidnischen Hintergrund hatte, ist abzulesen. Und hier das Pesach. Und ich glaube, und das sind ja Thesen, die wild gegeneinander gehalten werden, aber ich glaube, es ist eher ein Zeichen dafür, dass ja wirklich die ersten Jahrhunderte, wenn wir heute sehen, jüdisches Christentum und hellenistisches Christentum koexistierten und auch einen Modus gefunden haben, wie sie das miteinander verbinden können. Es gibt da natürlich auch diejenigen, die sagen, nee, Jesus, das ist eine dritte Haltung im Übrigen, Jesus hat was ganz Neues geschaffen. Ja, also das hat nichts mit dem Passa zu tun, hat nichts mit dem Baggage zu tun, was die Leute mitgebracht haben aus ihrem hellenistischen Hintergrund. Aber ich glaube schon, dass es eine Verbindung ist. Und interessant wird es ja in der Kirchengeschichte, dass diese Verbindung, die eigentlich gut angelegt ist im Neuen Testament und die Paulus dann auch thematisiert und sagt, Gemeinschaft wird hergestellt, dass die ja im späteren, spätestens ab dem 4. Jahrhundert, dann wieder aufgelöst wird. Ne? Man versucht sich ja von allem zu trennen, was diesen Hintergrund macht. Also der große Streit, unter anderem zerbrach die Ost- und Westkirche daran im 11. Jahrhundert, war eines der Sachen, über die man sich stritt, ob das jetzt gesäuertes oder ungesäuertes Brot sein darf. Weil die einen sagten, wenn das ungesäuert ist, dann ist das ja jüdisch. Und, ne? Also ich glaube, der Kirche wurde hier von Jesus was mitgegeben, was ganz viel Gestaltungsverantwortung erfordert. Und nicht nur einfach ablesen und nachmachen, sondern wirkliche Verantwortung zur Gestaltung.
Ja, oder auch dann zur Gestaltung und zur Verehrung. Also, ja. Weil es ist ja nicht so viel. Ja. Er sagt, Vers 14, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm, also Passahlamm, es wird geschlachtet, es wird Fleisch, Brot, getrunken wird. Mhm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Auch ja, wann und wie wird es sein? Nochmal gar nicht so leicht, das zu dieser Aussage zu verstehen. Aber Vers 17, und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen Kelch und teilt ihn unter euch. Mhm. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist ja auch die Frage, wie viel haben sie denn da verstanden? Mhm. Wenn sie das alles ja noch gar nicht, für uns ist es ja, ah ja klar, ist ja logisch, was dann passiert. Wussten sie ja, es war alles noch nicht passiert, die Kreuzigung und dieses ganze Geschehen.
Entschuldige, wenn ich da reinspringe, fällt euch auf, was hier passiert? Er sagt, er nimmt nicht ein Stück Fleisch. Er sagt, dieses Fleisch ist mein Leib, sondern nimmt das Brot. Und sagt, dies ist mein Leib.
Fleisch könnte man sagen, Fleisch, Fleisch. Ne? Das ist Lamm, ja. Lamm, Fleisch, ja. Fleisch.
Ja. Er ist das Passahlamm. Würde man eher erwarten, dass er das Fleisch
nimmt. Ja, noch was anderes fällt auf. Ich glaube, Lukas hier, 22, da gerade wurde, ich glaube, das hast du gar nicht gelesen, den Satz noch, dies tut zu meinem Gedächtnis.
Mhm. Genau, das war jetzt
das ist die einzige Anweisung in den Evangelien, die uns nahelegt, dass das jetzt kultischen oder wiederholenden Charakter hat. Bei Matthäus und Markus finden wir lediglich die Schilderung, die sagen, so war es. Ne? Bei Paulus finden wir, so machen wir es. Ja. Oder so machen wir es auch falsch. Ne? Und hier finden wir wirklich das einzige Mal die Anweisung, auch das Herrenwort sozusagen, dies tut zu meinem Gedächtnis. Mhm. Da sagt er noch nicht so oft, ihr das tut oder sowas, aber es scheint da schon angelegt zu sein. Mhm. Hier wird jetzt etwas genommen, Elemente auch genommen, wie du gesagt hast, und die werden in einen neuen Kontext gestellt.
Ja, das ist ja, wenn man so will, ein spannender Moment, dass jetzt die nach Jesus kommen und die an ihn denken wollen, ja in diese Gewohnheit, du hast schon von Kult gesprochen, der Kultus oder so, ist es wirklich ein Kultus oder ist es eher eine
liturgische Veranstaltung, ja, ne? Also Kult.
Wobei halt Liturgie halt natürlich auch immer sehr stark dann auch so, so schemenhaft werden kann oder so.
Ja.
So
naja, wird es dann ja auch in der Kirchengeschichte, weil man sich überlegt, von wo wir angefangen haben, dass es tatsächlich wirklich noch um den runden Tisch geht. Übrigens die Darstellungen ja auf den Kunstwerken immer wirklich Leute, die an einem Tisch sitzen.
Wobei sie liegen müssten.
Dann in den ersten, ja, genau, liegen müssten, ja. Ich kann das ja mal zeigen hier. Ein sehr schönes Buch über die Geschichte des Abendmahls anhand der Elemente, die gereicht wurden. Also Fleisch wurde durchaus Jahrhunderte drin auch gereicht, auch Gott Käse essen, und Honig. Und also dass sich nur Brot und Wein durchgesetzt hat, hat auch ein paar Jahrhunderte und Dekrete erfordert. Das ist ganz interessant. Die Kirchengeschichte ist ja immer ein bisschen viel bunter als das, was wir als Ergebnis haben. Aber wenn wir sehen, was auf dem Tisch ist, ne, dann das ist aus einer Kirche irgendwo in Italien entnommen oder stilisiert worden. Und da ist der Tisch ist eigentlich recht sauber gedeckt hier mit allem Möglichen, also bis hin zu Flusskrebsen, die man hier sieht, also alles Mögliche, was da gereicht wird. Und da ist es doch verwunderlich, wie kommen wir von dieser Tischgemeinschaft, ob man sich jetzt nun satt essen soll oder nicht, aber es ist ein gedeckter Tisch, zu am Ende, nehmen wir mal das Mittelalter, der Tatsache, dass es so mit Heiligkeit aufgeladen wird, dass der Laie gar kein Recht mehr hat, an dem Kelch teilzunehmen, weil er nicht geweiht und würdig genug ist. Mhm. Da gibt es den sogenannten Speiswein. Also nachdem der Priester ausgetrunken hat, wurde das, damit nichts verschwendet wurde, kein Molekülchen, wurde das nochmal ausgeschwenkt mit Wein. Mhm. Das war der Wein, den das Volk dann noch kriegen konnte über Jahrhunderte. Ne? Also nicht das Original, sondern in homöopathischer D6-Verdünnung sozusagen. Und der Priester, also die Hostie hochhält, und im Hochmittelalter schon das Betrachten der Hostie gewährleistete, dass man an dem Tag also zumindest nicht erblinden oder erkranken würde oder teilgenommen hat.
Ja,
und bis dahin,
Blüten getrieben, ja.
dass die Leute dann gar nicht mehr gekommen sind. Und es ist immer seltener wohl die Teilnahme, weil das war so heilig, dass man sagt, also da kannst du so viel falsch machen.
Da bin ich unwürdig, da kann ich nicht dran teilnehmen.
Ja, genau. Also am Anfang, Leute bringen Essen, ab dem 4. Jahrhundert. Wir bringen euch das Essen als Kirche. Dann Laien sitzen an einem Tisch. Dann die Trennung zwischen der Klerus bestimmt jetzt wie und wann und wo und wie gehandhabt wird. Der Laie darf nur noch zugucken. Also wie kommt es zu so einer Entwicklung aus dem, was Jesus da angeht?
Also ich habe den Eindruck, das kommt auch daher, wenn man Johannes 13 nicht mehr ernst genommen hat.
Ja, können wir mal reingucken, weil das ist ja der ganz interessante.
Dann das ist ja gerade jetzt der Schritt, sich gegenseitig die Füße zu waschen vor dem Mahl, um diese Gemeinschaft zu erreichen, um diese, ich sage jetzt mal bewusst, diese Würdigkeit zu erreichen, die nicht darin besteht, dass ich vollkommen und sündlos bin, dass ich eine Münze bekomme, weil ich mich gut geführt habe in der Zeit davor, sondern dass ich tatsächlich mit, ich sage jetzt mal, im übertragenen Sinne schmutzigen Füßen kommen kann, belastet und mit dem Bruder, der Schwester die Füße waschen kann, so wie Jesus das gemacht hat. Und da wird ja tatsächlich, es hat ja was mit Reinigung zu tun. Reinigung von.
Also du sagst, dass diese Handlung des sich gegenseitigen Füße waschens, dass die über die Jahrhunderte auch weggefallen ist.
Ja.
Kann das auch, oder war es auch leichter, dass dann so eine Trennung stattfindet? Also es nehmen nur die Auserwählten am Abendmahl teil, alle anderen sind ja nur Beobachter oder nur teilweise können sie das dann bekommen.
Also es ist ja interessant, dass der Johannes diese Fußwaschung praktisch als Ersatz für die für das Abendmahl, den Abendmahlsbericht nimmt. Der Abendmahlsbericht taucht ja hier gar nicht auf, in anderen Evangelien.
Es gibt sogar ein zeitliches Problem, weil er sagt, vor dem Passafest, also wo ist es angesiedelt?
Und deswegen, also Johannes setzt das praktisch als eigenes Event hier fest. Die Frage ist nur, hat es wirklich aufgehört? Also durch die Jahrhunderte hindurch, glaube ich, gab es immer Fußwaschung, auch heute noch. Nur eben speziell reduziert. Also ich meine, dass der Papst zum Beispiel einmal im Jahr bestimmten Leuten die Füße wäscht.
Genau.
Ja, genau. Bis hin zu der kirchlichen Tradition, aus der ich komme und in der ich groß geworden bin, wo wir das auch jedes Mal mit Hand haben.
Ja, aufgrund von Vers 15, merke, ne? Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.
Also. Und aber dann auch immer wieder feststelle, gerade wieder neulich so eine Geschichte gehört, dass es Leute, dass bei uns Abendmahl mit Fußwaschung war. Ich war nicht selber dabei, meine Frau sagte mir. Und Leute kamen wirklich hereingestolpert, ein Ehepaar, die einfach nur auf der Straße vorbeigegangen waren und sagten, da ist was los. Wo was los ist, da gehen wir rein. Na, auf dem Samstagmorgen, da muss was los sein. Und die beobachteten gerade, wie bei uns die Schüsseln klargemacht wurden für die Fußwaschung. Die Frau war sehr interessiert, wollte sich das erklären lassen. Was ist das denn hier? So, also sehr offen. Der Mann hat voll Panikattacke wohl bekommen, was da los ist, in welchen Verein er da reinkommt. Und husch, husch waren es auch wieder weg, wo man sagt, auf Fremde wirkt das erstmal ganz schön so. Was jetzt mit echten Füßen?
Ja, ich soll meine Strümpfe ausziehen und da direkt ins Wasser abtrocknen.
Ja.
Echte Füße.
Aber so viel, das hast du ja herausgearbeitet. Johannes nimmt das anstatt oder als Ergänzung.
Also wahrscheinlich, weil er sagt in Vers 2, beim Abendessen. Also das ist schon damit verbunden.
Ja, natürlich.
Genau,
ja.
Aber wahrscheinlich hat er es schon dreimal gehört von seinen Kollegen und denkt sich, ich möchte nochmal den anderen Aspekt aufklappen. Mhm. Vielleicht auch, weil er die Not dafür sah, schon in den Gemeinden. Ja. Und sagte, was ist eigentlich hier der Sinn und Zweck? Was wollte Jesus uns lehren? Und dieses Dienen einander,
Ja, und Johannes kommt es ja sowieso darauf an, Jesus darzustellen. Wie ist Jesus? Ja?
Genau.
Als Messias, als der Gesandte von Gott. Und da ist das natürlich hier ein Beispiel dafür, wie er sich erniedrigt hat. Er ist der Diener aller geworden. Mhm. Ich glaube, das ist der Fokus, den Johannes hier drauf
hat. Und die Frage ist natürlich schon auch, will die Fußwaschung etwas anderes ausdrücken als das Abendmahl? Oder sind es nicht beides mal die gleichen Symbole? Ja? Die Erniedrigung, der Annahme des Dienstes, was Jesus an mir tut.
Oder das eine ist die notwendige Vorbereitung. Wenn dieser Geist da ist, kann ich auch wirklich das schätzen, was ich dann im Abendmahl zu mir nehme.
Es bleibt für mich ja immer noch eine spannende Frage, und das hängt ja mit dem Gesagten zusammen, wie wird denn sowas? Also wie entstehen denn solche Symbolhandlungen oder solche Aufgaben? Denn also auch mit der Fußwaschung jetzt im Speziellen, denn die Jünger sind ja im Rahmen dieses Pessachmahls auch mit der Frage beschäftigt, Lukas berichtet uns das, wer ist der Größte unter uns?
Ja.
Also hier Lukas 22, Vers 24, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Also sie versuchen ja gerade, offensichtlich hat ja auch Jesus und seine Jünger, oder Jesus, ist es schwierig für ihn, für seine Jünger, die 3 Jahre mit ihm mitlaufen, sie überhaupt in den Pessach-Modus zu bringen.
Ja.
Wir feiern gerade, es war nämlich ja nicht nur ein normales Abendessen, es war schon einmal im Jahr Pessach. Mhm. Und da sollte man ja irgendwie auch in so eine Erinnerungskultur hineingenommen werden. Es geht jetzt doch darum, dass Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat, aber ihre Sorge ist, wer ist am Ende so, wer hat's drauf und wer ist der Größte unter uns? Ist dann die Fußwaschung die Antwort da drauf? Auf diese Frage der Erhöhung oder Überhöhung?
Ja, wenn du weiterliest, Vers 27, wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist nicht der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und dann sagt er in Vers 30 oder Vers 29, ich will euch das Reich eignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thron und richten die 12 Stämme Israels. Also hier wird ja was miteinander verknüpft. Er sagt, wenn ihr hier mit mir am Tisch sitzt, ist das eine Vorbereitung auf das am Tisch sitzen in meinem Reich, wenn ihr sogar zu Richtern werdet über die Welt.
Aber der Weg dorthin ist zu dienen und
ganz
nicht
genau. Ist der Punkt.
Posten und Einsatz.
Und nicht entscheiden, wer ist jetzt der Größte unter uns.
Weil es sind ja schon über 1000 Jahre Erinnerungskultur, sind ja schon in Land gegangen, seitdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und das ja am Leben zu erhalten, war offensichtlich auch nicht leicht. Denn die 12 oder wie viele dann auch da waren, das waren ja keine unfrommen Leute. Aber ihr Herz ist bei einem anderen Thema.
Mhm. Mhm. Aber es wird ganz deutlich hier, das ist eigentlich die Stelle, wo es sehr deutlich wird, dass es hier symbolischen Charakter hat, weil da steht ja, er stand vom Abendessen auf. Es macht ja eigentlich keinen Sinn, diese Fußwaschung, die ja auch durchaus kulturelle Bewandtnis hatte in der damaligen Zeit, die wäre ja, wenn man ankommt, hätte die stattgefunden. Aber er wartet das ab, dieses Abendessen, wahrscheinlich das, von dem wir das bei Markus und Lukas und Matthäus hören, und würdet sich nun, fängt an, das quasi rituell oder symbolisch zu machen, indem man mal rumgeht von einem zum anderen und da einen Punkt machen will und einen Punkt rüberbringen will, den wir ja gerade herausgearbeitet haben, nämlich dieses Dienen als Voraussetzung überhaupt sagen zu können, ich habe begriffen, was das Evangelium ist.
Genau. Ich hab begriffen, was Christus eigentlich hier macht, worum es in der Essenz geht. Und wenn ich das dann begriffen habe, dann kehre ich ja zu dem, was du gesagt hast, dann leben wir diese Gemeinschaft so, dass am Ende nicht manche zu früh von uns entschlafen oder manche schwelgen in ihrem Reichtum und andere kriegen die Reste oder
das heißt,
gar nichts.
Ich identifiziere mich mit der Haltung Jesu insoweit, dass ich es auch weitergebe an andere.
Gut, die Einstellung, die dazu geführt hat, dass Jesus das machen musste, zeigt sich ja eben auch darin, dass offensichtlich keiner der Jünger vorher, wie es üblich war, die Fußwaschung durchgeführt hat. Sondern Jesus, also vermutlich hat er gewartet und geguckt,
wenn jeder der Größte ist, dann wartet, aber wer fängt jetzt an?
Eigentlich müsste man das am Anfang machen, du hast recht, ne? Aber keiner wollte das, weil es war ja keiner der Diener des anderen. Ne?
Dir wasche ich nicht die Füße.
So ist es, ich würde mich auch nicht herablassen, irgendwie hier mal so solche niedrigen Dienste zu tun. Ne? Und alle setzen sich, jeder wartet, keiner ist bereit dafür und dann steht der Meister auf und macht das. Mhm. Also diese Symbolhandlung, so krass, jetzt muss er das machen, ne? Obwohl er eigentlich der Größte ist.
Aber wie wichtig ist es eigentlich, wenn wir es jetzt so erarbeitet haben, dann haben wir ja sowohl beim Abendmahl als auch bei der Fußwaschung so ein bisschen hier zusammengetragen, wie wichtig ist sowohl Paulus als auch den Evangelisten und hier Johannes, dass wir den Sinn begreifen von Dienen, von Gemeinschaft. So. Mhm. Aber eben auch in einer Handlung, die tatsächlich stattfindet. Wir gehen ja jetzt nicht hin und sagen, das haben wir ja, wir sind Theologen, wir haben das begriffen, da brauchen wir es ja auch nicht mehr machen. Mhm. Ne? Also mich erinnert das an einen Kollege, der mir erzählte, bei
einer, ich hab's verstanden.
Genau. Und ein Kollege hat mir erzählt, im Ausland war das, die haben eine Kapelle eingeweiht, Bürgermeister und so, Honoratioren eingeladen und haben ein Abendmahl mit Fußwaschung gemacht. Haben die knallhart durchgezogen, also auch mit den Leuten. Mhm. Und die Gäste haben das mitgemacht oder nicht. Und der Bürgermeister stellte sich dann ans Mikrofon, als er ein Grußwort sprechen sollte und sagte, ich habe den christlichen Glauben nie begriffen, aber heute habe ich den begriffen.
Mhm. Krass.
Das ist das erste Mal, dass mir was klar wurde. Also in der Handlung selber liegt auch ein Wert zur Vermittlung, was mich eben nicht nur zum Theoretiker werden lässt, sondern sagen,
das muss gemacht werden. Handeln verstärkt das Denken.
Also ich habe ja auch für mich so einen, erst als Erwachsener, so diesen Augenblick, auch so diesen tiefen Verstehensmoment so gehabt, als ich das Brot in eine Abendmahlshandlung, Brot zu mir genommen habe und den Wein. Und dann habe ich mir gedacht, dann so, die Vergebung Gottes kann mir niemand mehr nehmen, denn es ist Teil von mir geworden. Ich habe es gegessen, ich habe es getrunken. Es geht in mein Blut- und Nervensystem und es geht in meinen Körper über. Wer kann es jetzt aus mir heraus sezieren? Also, dass Christus mich erlöst oder mich mir vergeben hat. Also, das Thema des Essens zieht sich ja von Anfang an durch. Das sind die Bäume, von denen ihr essen sollt. Und von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollt ihr nicht essen. Und sie haben gegessen. Und indem sie gegessen waren, eben, es war nicht nur ein intellektueller Akt. Wir finden es nicht mehr so gut, was Gott sagt. Nee, sie haben es gegessen. Es wurde Teil von ihnen. Passalam genauso. Sie haben es gegessen. Es wurde Teil von ihnen. Abendmahl, wir essen. Das ist Teil von uns.
Gibt es vielleicht auch noch eine weitere Verbindung? Also irgendwie ist ja auch die Sünde durchs Essen in die Welt gekommen. Ne?
Ja, meine ich ja.
Ja.
Mhm. Ja?
Ja, ja.
Ja, ja. Also das, um das zu unterstreichen, dass es geht nicht nur um das Rationale, sondern es ist auch hier ist die Bibel ganzheitlich.
Ja.
Sie ist Körper, Geist und Seele. Es ist ein Gesamtes, was immer irgendwie mitgedacht wird. Beschneidung war auch nicht nur ein Konzept, sondern es war ja auch, hat sich auch ausgewirkt, auch körperlich am Menschen.
Aber ist es dann vor diesem Hintergrund nicht eine absolute Tragödie, dass die Kirchengeschichte, die du ja ausführlich geschildert hast vorhin, dazu geführt hat, dass Christen keine Tischgemeinschaft mehr haben können? Also ich meine jetzt über Konfessionsgrenzen hinweg, sondern dass es einen langen Streit gibt und auch in der Ökumene, die ja dazu da sein soll, dass hier Gemeinschaft wieder zusammengeführt wird. Das Abendmahl ist der große Streitpunkt. Nein, das geht nicht. Sie können nicht miteinander Abendmahl feiern. Das ist eigentlich eine furchtbare Tragödie.
Also erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts haben ja die beiden großen reformatorischen Kirchen zusammengefunden in dieser Frage, in der Leuenberger Konkordie, weil Calvin ja ein symbolisches Verständnis hatte, wir. Ne? Es war verpflichtet sind, dass wir sagen, das sind Symbole, Brot und Wein. Ja. Während Luther ja noch sehr stark der katholischen Denke verwurzelt war. Und,
wenn du überlegst, wie Luther und Zwingli sich gestritten haben.
Eben,
sich
und nicht Zwingli, genau, Zwingli, ja, mit symbolischer Deutung. Ja. Also die reformatorische, die reformierte Seite und die lutherische Seite eben stark noch diesen Präsenzcharakter. Mhm. Jesus ist da wirklich, ja, also in dem Mahl, ne, vorhanden, betont hat. Und erst in den 1970er Jahren praktisch konnten die wieder Abendmahl feiern, offiziell, ja, mit durch die Erklärung und so weiter. Mhm. Und jetzt ist eine Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft da. Bei der katholischen Kirche ist das immer noch ein Problem. Ja. Wie ist das mit gemischt konfessionellen Paaren? Ja. Wie ist das mit Nicht-Katholiken?
Genau.
Dürfen sie zur Eucharistie und so weiter? Ne? Das ist nicht einfach.
Ja, 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 und da findet man dann, das führt ja dazu, dass man so versucht, Lösungen zu finden. Ich bin touristisch sozusagen diesen Sommer in Irland, sehr katholisches Land, in einen Gottesdienst reingegangen, weil ich mir die Kathedrale da anschauen wollte. Und es war eigentlich ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Die ganze Zeit auch sitzen geblieben. Und dann wird natürlich auch das Abendmahl gespendet oder die Messe. Und haben mir das genau angeguckt, auch interessiert. Ich hatte auch gerade dieses Buch gelesen, da war ich also interessiert, wie wir das denn jetzt in der Praxis heute gemacht. Und dann haben sie es eben so gelöst, dass sie gesagt haben, wir wissen, es können jetzt nicht alle teilnehmen. Das war nämlich auch eine Hochzeit. Und da waren wohl auch viele Gäste, die dann eben nicht der Kirche angehörten. Und deswegen bitten wir alle, also sowieso nach vorne zu kommen. Und die anderen, die sollen also so ein Zeichen machen. Die mussten sich dann so hinstellen. Und die bekommen einen extra Segen. Da ist also der Priester extra hingegangen, hat für jeden persönlich einen Segen gesprochen, sozusagen als Ersatz dafür, dass er ihnen jetzt nicht die Elemente erreichen kann. Wo man schon merkt, das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist nach wie vor, also diese Sehnsucht, es hat mich danach gesehen, mit euch das zusammen machen, die ist da und es muss auch positiv gewürdigt werden. Aber Rite, ne, also das Ritual und die Vorschriften und auch die Theologie, die stehen uns manchmal dann
im Weg.
Auch nicht nur bei anderen. Meine Frage wäre nochmal so, was würdet ihr denn an dem Abendmahl verbessern, was ihr selber erlebt? Weil wir kommen ja auch aus einer Tradition. Also bei mir ist es einmal im Vierteljahr. Ja, habe ich auch gelernt. Kommt aus der calvinistischen Tradition, wurde irgendwann so festgelegt, wir haben es mit über
nicht zu selten und nicht zu oft. Ne?
Genau, so, da hat man sich so Pi mal Daumen, damit es noch was Besonderes bleibt und so. Ja. Und ich wurde nämlich gestern gefragt von jenen Freunden, als sie fragten, worüber diskutiert ihr denn? Sehr diskutierfreudige Freunde, wurde ich gefragt, die sehr einfache Frage, wie würde für dich das ideale Abendmahl aussehen? Da habe ich gedacht, boah, jetzt hast du ein ganzes Buch drüber gelesen und hast dich vorbereitet, die Bibeltexte. Fand die, das ist eine super spannende Frage. Ich gebe sie mal weiter. Ne? Also wie würde es denn idealerweise aussehen?
Also ich habe beim Studium in England zum allerersten Mal ein sehr beeindruckendes Abendmahl erlebt. Da standen Brot und Wein, also Traubensaft, vorne auf einem Tisch. Und die Gemeinde saß im Kreis darum herum. Und es war wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl. Und dann wurden die Einsetzungsworte gelesen. Und dann konnte jeder, wann er möchte, es war also keine konzertierte Aktion, hingehen und individuell sich das Brot und den Wein nehmen, an den Platz gehen, eine persönliche Andacht halten. Und das war sehr gelöst, aber auch sehr meditativ, sehr andächtig für mich persönlich. Ich habe das Abendmahl ganz neu erlebt. Vielleicht müssten wir einfach mal die bisherigen Formen etwas aufbrechen, damit wir wieder ein neues Bewusstsein für das bekommen, was da eigentlich abläuft. Mhm. Und es war trotzdem ein sehr schönes Gemeinschaftsgefühl, wenn man dann miteinander geredet hat. Mhm. Also das fand ich sehr anregend damals.
Interessant. Für mich stellt sich die Frage, inwieweit, wir haben ja in der artistischen Tradition die Fußwaschung als Teil des Abendmahls sozusagen vorneweg. Und für mich stellt sich die Frage, inwieweit muss das denn zusammen? Denn wir haben ja viele Traditionen im christlichen Bereich, die keine Fußwaschung haben oder nicht immer die Fußwaschung machen. Ist es dann ein unvollständiges Abendmahl?
Wir haben ja gerade gelernt, sie war ja eigentlich danach, nicht vorneweg.
Gut, ich bin mir nicht sicher, ob diese Aussage hier beim Mahl, ob das nicht so zu verstehen ist, dass sie sich halt hinsetzen. Ja,
gut,
bevor sie angefangen haben, aber gut, okay.
Chronologie ist ja.
Also ist das ein notwendiger Teil oder ist das eine Vorbereitung, die man eben auch anders machen kann und so weiter? Ne? Für mich ist das eine spannende Frage. Aber grundsätzlich, ich habe da auch noch keine Antwort. Also das Abendmahl muss mir ja jetzt keine Wohlfühlveranstaltung sein jetzt, ne? Sondern für mich ist es dann ein gelungenes Abendmahl, wenn es den Zweck erfüllt, den es biblisch hat, nämlich die Erinnerung, die Verbindung zu Gott zu stärken, die Erneuerung, ne, des Gelübdes Gott gegenüber.
Mhm. Also diese, das, was ich vorhin so erwähnt habe, so dieses Bewusstsein, deine Erlösung, also als ich dann gegessen und getrunken habe, das ist ja nur einmal so richtig so mir ganz stark bewusst geworden, so stark wie in dem, bei diesem Abendmahl, dann danach nie mehr. Aber so für mich ein gelungenes Abendmahl ist eben, wenn ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich eben gut genug bin oder nicht, um vor Gott zu treten, würdig oder unwürdig. Ob meine Zehennägel passen oder nicht passen, wenn ich mir die Füße wasche oder jemanden. Also wenn man sich eben nicht an dem Formenhaften hält oder an dem Realen hält, sondern durchdringt, oder es gelingt mir selbst, aber wenn es vielen um einen herum gelingt, da durchzudringen zu dem Kern, worum es geht. Auch bei Passa, beim Passamahl ging es ja darum, zu erkennen und zu erleben und zu durchdringen, dass Gott ein befreiender Gott ist. Einer, der aus der Sklaverei befreit, in ein neues, befreites Leben führt. Wenn es vielen gelingt, da durchzudringen, dann kann man eine Form von Gemeinschaft dann auch haben, miteinander und mit Gott, die ganz tief sein kann und die es auch dann ist. Und die dann auch was mit uns macht dann am Tag danach, also im Miteinander.
Ja. Und ich finde, wenn wir schon Fußwaschung ernst nehmen, dann würde ich sie tatsächlich auch nutzen wollen als eine echte Vorbereitung. Mhm. Ja, ein Akt der Demut dem anderen gegenüber. Und was ich auch beobachte in vielen Kirchen ist, das ist jetzt so, hat sich so etabliert, dass Ehepaare untereinander die Füße waschen. Das ist ja schön und gut und grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen. Aber ich finde, es ist eine Gelegenheit, auch auf den zuzugehen, den ich vielleicht nicht kenne. Oder sogar auf den zuzugehen, von dem ich den Eindruck habe, wir können nicht so gut miteinander. Mhm. Und dann auf den zuzugehen und zu sagen, ich möchte gerne mit dir die Füße waschen. Das ist einfach ein Signal, das ich dem anderen gebe. Mhm. Und ich glaube, das entspricht auch dem Geist des Herrenmahls, dem Geist Jesu.
Naja, wenn ich noch meine Wünsche äußern dürfte, was ich mir so wünsche, weil ich es ja auch als Pastor jahrelang begleitet habe und versucht habe, mit den Gemeinden das zu erarbeiten. Ich würde mir, also was ist mir bei mir als nachdrückliche Abendmahlsveranstaltungen in Erinnerung geblieben, waren wirklich die Sachen, die so ein bisschen auch das Original versucht haben, wieder herzustellen. Also wenn Tische im Spiel waren, fand ich das immer sehr beeindruckend. Mhm. Also wo man wirklich, wie wir hier jetzt auch, sich angucken konnte. Das ist in der Kirche irgendwann verschwunden, weil man zu viele wurde. Ne? Also das ist ja einfach
von der durch. Ja, dieses Hintereinander-Sitzen ist nicht gerade so.
Ja, das positiv. Ist nicht förderlich dafür. Ja. Aber wenn ich es mir wünschen würde, würde ich gerne das eingebettet wissen, noch mehr in die Wahrnehmung von meinem Bruder und meinem Schwester, links und rechts von mir. Mhm. Also diese Wahrnehmung möchte ich gerne fördern. Ansonsten, seit den 70er Jahren hatte sehr in den Kirchen die alte Tradition, oder ist ja wieder aufgelebt, das Agape-Mahl. Ne? Mhm, ja, genau. 80er, 90er Jahre, was haben wir Agape-Mahl gemacht? Mit Trauben und Käse. Im Übrigen, wie in den ersten Jahrhunderten, das waren auch so bei diesen Mahlzeiten gereichte, nicht Elemente, aber sagen wir ja, Speisen. Und da habe ich gute Erinnerungen dran, weil das auch schon immer den Charakter hatte, das ist jetzt nicht einfach nur hier, wir wollen satt werden, aber es ist auch lecker. Ne? Und wir haben diese Gemeinschaft zusammen, da wurde dann musiziert bei, wurde ein Lied gesungen.
Agape, Ausdruck der Liebe.
Ja, genau. Also das war
Teil
ja so
davon oder im Rahmen dessen dann noch Abendmahl zu feiern, das meinst du?
Naja, man hat sich ja damals nicht so richtig getraut, das als Abendmahl zu machen. Das war dann eben Agape-Mahl, das war so eine Veranstaltung, die war unschädlich, solange man sie noch
vom
Abendmahl fernhielt. Aber das wäre so mein Wunsch, wenn man sagt, warum bringt das man das nicht noch mal zusammen und lässt das dann münden in entweder eine Fußwaschung oder vorher. Oder man, also ich plädiere da schon auch für ein bisschen liturgische oder für ein bisschen Kreativität, um das am Leben zu erhalten. Weil wenn Sachen sich nur verkrusten, traditionell, haben sie ja immer in sich, tragen sie die Gefahr, dass sie zum Gegenteil von dem werden, wofür sie angelegt waren.
Mhm. Aber das ist ja die Spannung, also, die hast du auch vorhin auch angesprochen. Wird es dann nur ein Ritual, ein sinnentleertes Ritual, wo man gar nichts mehr damit verbindet? Man macht das Opfer, weil der Herr hat gesagt, wir sollen opfern. Und acht Abendmahl, weil der Herr hat gesagt, wir sollen Abendmahl machen. Aber wie wir denn sind als Menschen, das spielt dann keine Rolle mehr. Aber es dann wegzulassen, ist auch nicht die Lösung.
Nee.
Sagen, dann macht man kein Abendmahl mehr, weil es ist ja sinnentleert. Also,
dann machen wir keinen Fehler.
Dann machen wir keinen Fehler, also werden wir uns nur bewusst des irgendwas. Also das geht ja auch nicht.
Also da sollte man, finde ich, Heiligkeit auch wieder mehr wirklich angelegt sehen in der Gemeinschaft mit Christus, als in Elementen, vor denen man Angst hat, dass man sie jetzt falsch behandelt, falsch entsorgt, falsch handhabt, nicht dem Richtigen in die Hände oder in den Mund legt und so. Das hat ja vielfach dazu geführt, dass wir einfach zurückschrecken vor etwas, was Jesus selber uns aufgetragen hat, zu praktizieren. Wir kommen in die Schlusskurve sozusagen. Was haben wir gelernt? Was ich gelernt habe bei der Befassung mit dem Abendmahl ist, dass eigentlich die ganze christliche Geschichte, kirchengeschichtlich, theologiegeschichtlich, auch von den Streitereien und von den verschiedenen Auffassungen und von kulturgeschichtlich, dass man das eigentlich mit dem Abendmahl alles sehr schön durchkonjugieren kann. Man kann also sich an diesem entlanghangeln und wird sehen, oha, ja, da wurden sie mehr, da mussten sie neue Form finden, da war es auf einmal eine Kultveranstaltung. Da war es auf einmal die Herabholung des Göttlichen in die Zeremonie. Da war die Ehrfurcht, ist dann fast geplatzt. Da hat man sich mit den Elementen beschäftigt, also Traktate darüber, was erlaubt ist oder nicht. Und eigentlich kann man daran vieles ablesen. Also Hermeneutik. Ne? Wie lege ich einen Text aus? Ne? Marburger Religionsstreit. Zwingli und Luther, heißt es jetzt ita est, also das ist der Leib, oder heißt es, das steht
für,
wie Paulus sagt, ist das nicht die Gemeinschaft, er interpretiert es ja schon. Ne? Kultur, Hellenismus, heidnisches Symposion oder Peschach, wie bringen wir beides zusammen, ne? Auch in unserem Gemeinden unterschiedliche Kulturen. Frömmigkeitsstile. Ich möchte es gerne ruhig, feierlich, ehrwürdig, andächtig haben. Andere möchten gerne, dass das pralle Leben ist, dass man sich unterhalten kann, dass die Kinder drumherum um den Tisch toben. Und anderer Sache wieder, das ist nicht mein Frömmigkeitsstil. Ne? Also Musik ist mir zu modern. Ne? Auch das lässt sich darin ablesen. Gemeindetheologie. Machen wir einen Unterschied zwischen dem Klerus und den Laien? Wer darf überhaupt sowas in die Hand nehmen? Streitereien, die wir auch bei uns in den Gemeinden sogar haben. Ne? Wie würdig muss man sein, um überhaupt den Teller weiter reichen zu können?
Muss das besonders geweiht sein.
Genau, das alles hat mich irgendwie zu der These gebracht, zeige mir dein Abendmahl und ich sage dir, was du glaubst. Und der letzte Satz in diesem Buch ist eigentlich sehr treffend, den bringen wir nochmal. Erst wenn das Abendmahl dieses Leben in all seiner Buntheit und Vielfalt nicht mehr darstellt. Erst dann hat das Abendmahl seinen Sinn verloren. Mhm. Und das finde ich, ist eine gute Zusammenfassung, dass es um das Leben geht.
Um das Leben in Jesus. Mhm. Das ist das,
genau, glaube
ich, der entscheidende Punkt, dass ich im Abendmahl ihm begegne, als Diener, als Erlöser, als Befreier, als Barmherziger. Mhm.
Also es hat doch eine...
Da denke ich von
dir. Es gibt einen Plan.